Grün unterwegs.
Hey Leute, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Vue2Go Grün unterwegs. Ich bin die Anna.
Und ich bin der Bastian.
Wir beide begleiten euch heute ein bisschen durch unsere Folge. Und unser heutiges Thema ist das wohl meistgenutzte und am weitesten verbreitete Verkehrsmittel von allen weltweit. Gleichzeitig ist es auch das meist umstrittenste, nämlich das Auto. Aber natürlich nicht das herkömmliche Diesel- oder Benzinauto, weil das ist natürlich nicht nachhaltig. Deshalb sprechen wir heute ein bisschen über Hybrid- und Elektrofahrzeuge mit euch. Und an dieser Stelle habe ich auch noch einen richtig miesen Flachwitz für euch parat.
Dann hau mal her.
Und zwar, wisst ihr, was Durchfall und Elektrofahrzeuge gemeinsam haben?
Fällt mir jetzt direkt nicht ein, ne?
Ja, man muss mit beiden Angst haben, dass man es nicht mehr rechtzeitig nach Hause schafft.
Also ja, der ist wirklich bodenlos. Aber ja, das ist ja eigentlich auch so ein Vorurteil von den Elektroautos mit der Reichweite. Kommen wir aber auch später noch zu.
Ja, genau. Und diese Folge haben wir vor allem für euch aufgenommen, denn wie es zurzeit aussieht, muss man sich tatsächlich in der Zukunft mit dem Thema auseinandersetzen. Nämlich, weil das EU-Parlament und die EU-Mitgliedstaaten am 28.10. eine Vereinbarung getroffen haben. Ab 2035 sollen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das wäre ja dann schlicht und ergreifend das Aus für alle Autos mit Verbrennermotoren, zumindest in der Form, wie wir sie jetzt kennen. Dazu sagen wir aber auch später nochmal ein bisschen mehr. Und die Entscheidung ist auch noch nicht hundertprozentig sicher, weil 2026 soll die Vereinbarung erneut geprüft werden. Und ja.
Zunächst wissen aber bestimmt einige von euch gar nicht, was die Unterschiede sind zwischen einem herkömmlichen Auto mit Verbrennungsmotor, einem E-Auto und einem Hybridauto. Und wir werfen hier wild mit Begriffen um uns und vielleicht wisst ihr ja gar nicht, worum es eigentlich wirklich geht. Deswegen verschaffen wir euch erstmal einen kurzen Überblick. Die herkömmlichen Autos, welche mit Diesel oder Benzin an der Tankstelle tanken, laufen mittels eines Verbrennungsmotors. Diese sind die sogenannten Viertaktmotoren und werden deshalb auch nach dem Erfinder des Viertaktmotors, Nikolaus Otto, Otto-Motoren genannt. Aber wir sind ja kein Physik-Podcast und gehen da deswegen jetzt auch nicht näher drauf ein. Und außerdem, weder die Anna noch ich waren irgendwie gut in Physik und könnten das wahrscheinlich gar nicht fachlich korrekt erklären. Deswegen lassen wir das am besten. Wichtig für das Verständnis zu wissen ist lediglich, dass diese Ottomotoren mit fossilen Brennstoffen funktionieren. Und diese bringen natürlich einige Nachteile und Probleme mit sich. Wie unter anderem, dass sie endliche Ressourcen sind und beim Verbrauchen Schadstoffe ausstoßen. Die sogenannten CO2-Emissionen. Und das hat ja bestimmt jeder schon mal gehört, überall in den Medien. Immer eigentlich, wenn es irgendwie Kritik am Auto gibt, geht es immer um die CO2-Emissionen, dass die eben die Luft verpesten. Und dagegen gibt es jetzt eben die E-Autos auf der anderen Seite. Und die funktionieren, wie der Name an sich schon vermuten lässt, mit einem Elektromotor. Und diese Elektromotoren funktionieren mit elektrischem Strom, welcher in mechanische Leistung umgewandelt wird. Dann gibt es da aber noch die Hybridautos. Das ist so ein bisschen die Kombination aus beidem. Die haben nämlich beide Motoren. Also sowohl ein Verbrennungsmotor und einen kleineren Elektromotor, der unterstützend dazugeschaltet wird. Genau genommen müsste man es eigentlich Hybrid-Elektrofahrzeug nennen, weil Hybrid-Auto kann auch eine andere Kombination aus verschiedenen Antriebsarten sein. Aber an sich das Einzige, was wirklich gängig vorhanden ist, ist eben die Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektromotor. Und deswegen sagt man eigentlich immer nur Hybrid-Auto und ist eigentlich immer klar, was gemeint ist. Aber ja, jetzt habt ihr da schon mal einen kleinen Überblick und versteht hoffentlich die Unterschiede und was ist.
So, wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört zu den verschiedenen Autotypen und jetzt sind wir gerade wieder zu viert hier im Studio mit der Elena und der Cassandra und wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über unsere persönlichen Erfahrungen.
Okay, dann fange ich mal an. Also ich hatte noch nicht so viele Erfahrungen gehabt oder Überschneidungen mit E- oder Hybridautos. Ich habe auch selbst keins und in meiner Familie oder näherem Umfeld eigentlich auch niemand. Das Einzige war mal, mein Onkel hat ein Hybridauto und das bin ich auch einmal gefahren und das fand ich schon eigentlich eine sehr coole, interessante Erfahrung, weil es schon ein sehr anderes Fahrgefühl ist im Vergleich zu einem Verbrenner, weil ein Hybridauto, habe ich ja gerade schon so ein bisschen erklärt, funktioniert ja erst so, dass erst der E-Motor nur alleine quasi fährt und da hat man ja überhaupt keinen Sound und diese lineare Beschleunigung, die ja anders ist als beim Verbrennermotor. Und dann ab einer gewissen Geschwindigkeit springt halt noch der Verbrennermotor mit ein. Und dann nochmal dieses Umschalten von E auf Verbrenner fand ich irgendwie ganz cool. Da ist das Spielkind in mir wieder ein bisschen aufgelebt. Aber das war es ansonsten von mir. Das Einzige vielleicht noch, mein Bruder ist mal bei einem e-tron GT mitgefahren. Für die Leute, für die es jetzt kein Begriff ist, das ist so das Sport-Elektroauto von Audi. Und bei diesen Elektrosportautos, da ist die Beschleunigung dann wirklich geisteskrank. Also da drückt es einen übel in den Sitz. Und was er da erzählt, erzählt hat, das war schon, hat sich schon krass angehört. Will ich auf jeden Fall auch mal irgendwie mitmachen.
Ja, ich habe tatsächlich gar keine Berührungspunkte mit E-Autos. Ich weiß nur, dass ich sie halt jetzt immer öfter auf den Straßen sehe und dass ich es teilweise wirklich krass finde, wie leise die E-Autos sind. Also wenn man da mal geistesabwesend am besten noch mit irgendwelchen AirPods in den Ohren über die Straße läuft, was man natürlich sowieso nicht machen sollte, dann kann das schon mal gefährlich werden, dass man von so einem E-Auto überrollt wird. Ja, genau. Also meine Schwester hat ein paar Mal gesagt, dass sie sich als nächstes Auto ein E-Auto holen will. Und das unterstütze ich auch auf jeden Fall.
Ja, also bei mir war es so, also meine Eltern haben eben Elektroautos und ich bin halt damit schon mal gefahren. Ich bin auch schon mit einem Hybrid mal gefahren. Das war auch mega angenehm zu fahren. Aber also ist natürlich kein Vergleich zu einem Elektroauto, weil da sitzt du einfach drin und fühlt sich wie in so einem kleinen UFO, was du über die Straßen scheppert. Also das fand ich auch richtig geil, muss ich sagen. Und ja, also vom Fahrkomfort finde ich schon, dass Elektroautos eine ordentliche Schippe drauflegen, also auf andere Autos.
Und warum das?
Naja, weil es einfach von der Beschleunigung ist so konstant und es ist einfach wie in einem Flugzeug, nur halt nicht laut. Das ist einfach geil.
Ich weiß, das kann ich nicht sagen. Habe ich noch nie erlebt, aber kann ich mir gut vorstellen.
Okay, ja, also mein erster oder beziehungsweise auch einziger Berührungspunkt war, als mein Auto mal in der Werkstatt war, hatte ich einen Leihwagen bekommen, was eben ein Hybridauto war. Und da bin ich mit meinem Dad zusammen ein bisschen rumgefahren und ich fand also die Beschleunigung war schon krass. Es hat mich schon richtig in den Sitz gedrückt und es ist auch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn es komplett leise ist im Auto, während du fährst. Aber ansonsten fand ich eigentlich schon eine coole Erfahrung.
Natürlich sind wir jetzt alle vier nicht die Experten, wenn es um Elektrofahrzeuge geht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fragen mal meinen Papa ein bisschen. Der fährt nämlich, wie ich schon erwähnt habe, Elektro. Und außerdem ist er auch noch Kfz-Sachverständiger. Also er kennt sich wirklich bestens damit aus. Und da hören wir jetzt mal rein. Also was für ein Auto fährst du denn und warum hast du dich dafür entschieden?
Also wir haben mehrere Elektrofahrzeuge bei uns, von einem kleinen, einem Smart und einem großen Mercedes. Das sind voll elektrische Fahrzeuge. Und warum haben wir uns dafür entschieden? Weil wir vor Jahren, als das mit den Elektroautos losging, allein aus beruflichem Interesse Erfahrungen sammeln wollten, wie sich das mit dem Elektroauto überhaupt verhält.
Und welche Vor- und Nachteile siehst du da drin? Also bist du grundsätzlich zufrieden?
Ja, zufrieden bin ich schon damit. Es ist auch eine wunderbare Technik, die einfach fortschrittlich ist. Und ich denke, es macht auch unheimlich viel Spaß, ein Elektroauto zu fahren.
Hast du eine eigene Ladestation oder lädst du die ganz normal über die Steckdose?
Wir haben eigene Ladestationen, einmal im Büro und einmal zu Hause.
Viele Menschen haben ja auch so Vorurteile gegenüber Elektroautos, also zum Beispiel, dass man nicht weit damit fahren kann, weil die Reichweite zu klein wäre oder dass sie zu teuer sind. Was sagst du dazu?
Traurig ist nur, dass die Menschen immer selbst komisch sind. Ganz viele Menschen fahren nie mehr wie 100 Kilometer am Tag. Aber da ist die Reichweite für viele so ein Gesprächsthema, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil fast alle Elektroautos von heute können mehr wie 100 Kilometer am Tag fahren und abends kann man es ja wieder laden. Also dieses Reichweitenthema ist meiner Ansicht nach extrem stark überzogen.
Wir wollen uns ja auch ein bisschen mit Umweltaspekten beschäftigen. Was sagst du dazu, dass viele Menschen sagen, dass es im Prinzip keinen Unterschied macht, ob man ein Verbrennerauto fährt oder ein Elektroauto, weil die Batterien ja auch in der Herstellung nicht gerade ökologisch sind?
Ja, das gibt sicherlich Themen, die kann man so und so sehen. Aber man darf eins nicht vergessen, wir sind ganz am Anfang von der Batterietechnologie. Es werden jeden Tag mehr Zeit und Geld investiert, um bessere Batterien zu bauen. Und es wird auch sicherlich gelingen. Man ist heute schon so weit, dass man eine sogenannte Feststoffbatterie gebaut hat, die um etliches besser ist als das, was wir aktuell nutzen. Nur die Leute geben der Technologie zu wenig Chancen und zu wenig Zeit, ja, dass dieses besser wird. Aber es wird definitiv besser werden, in Kürze sogar.
Glaubst du dann, dass sich auch noch mehr Menschen zum Kauf von einem Elektroauto anregen lassen, wenn sich da vielleicht auch noch was tut? Und wenn ja, also warum würdest du Leuten vor allem dazu raten?
Also ich würde einfach sagen, allein vom Spaßfaktor des Fahrens, das ist unheimlich wichtig, dass so ein Auto einfach wirklich Spaß macht zu fahren. Und es ist sicherlich irgendwann mal so, dass wir mehr Elektroauto haben werden, als wir Verbrenner haben. Und leider sind die Menschen so, als wir vor über 100 Jahren angefangen haben, normale Autos zu bauen, hat jeder Kutschenfahrer gesagt, nee, das wird nie funktionieren, wir fahren lieber unsere Kutsche. Und genauso ist es heute. Jetzt sind alle Menschen schnell dabei zu sagen, ja, das haut ja sowieso nicht hin, deswegen bleiben wir bei dem Alten. Ich denke, man sollte der Technik eine Chance geben und es ist sicherlich ganz, ganz sicher in kürzerer Zeit noch viel besser als alles andere.
Glaubst du auch, dass es vielleicht möglich wird, irgendwann komplett auf Verbrennermotoren zu verzichten, also dass man wirklich nur noch elektrisch fährt?
Also technisch ist es definitiv möglich. Also man braucht keine Verbrenner, um sich vorwärts zu bewegen. Also das braucht kein Mensch. Wünschen würde ich es mir, weil es einfach uns alle hier unabhängiger macht von dem Rohstoff, der bei uns nicht da ist. Wind- und Sonnenenergie können wir selber nutzen, wenn wir unsere eigenen Autos selber fahren. Bei den Verbrennern sind wir immer abhängig von irgendjemandem, der uns eine Energie liefert, die wir selbst hier im Land nicht haben.
Ja, also ich finde, da hört man auch nochmal richtig krass jetzt, dass Leute einfach, die wirklich sich damit auskennen und selber auch Elektro fahren, dass sie einfach eine ganz andere Sichtweise auf das Thema haben, als Leute, die es halt nur so aus den Medien immer die Kritik und bla 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 mitbekommen.
Das stimmt auf jeden Fall und ich finde auch echt, der hat wirklich ein paar gute Punkte angebracht. Zum Beispiel das eine mit dem, dass die Kritik an der Reichweite von Elektroautos oftmals einfach nicht wirklich begründet ist und nicht Hand und Fuß hat, stimmt eigentlich auch wirklich, weil man muss sich eingestehen, wie oft fährt man jetzt wirklich eigentlich so lange Strecken, dass eine E-Auto-Ladung nicht reichen würde. Man fährt meistens eigentlich nur Kurzstrecke. Wenn ich jetzt auch zurückdenke, also daheim, als ich noch daheim gelebt habe und da halt öfters mal Auto gefahren bin, ja, meistens halt nur so Kurzstrecke, unter 100 Kilometer eigentlich. Also es war dann schon selten, dass man halt irgendwo mal länger hingefahren ist. Und dann ist halt oftmals wirklich einfach Reichweite kein Kriterium.
Ja, das stimmt. Und gerade auch, wenn man mal weiterfährt, finde ich auch, also man kann ja dann trotzdem, also es ist ja meistens nicht so, dass man dann wirklich am Stück so viel fährt. Man kann ja auch zwischendrin dann sagen, gut, jetzt stecke ich es da mal an und keine Ahnung, geh einen Kaffee trinken oder mach halt irgendwas so und chill einfach ein bisschen, während das Auto wieder auflädt. Und dann hat es sich ja auch eigentlich. Und die meisten Leute, ich meine, was fahren die denn auf die Arbeit, mal zum Einkaufen, vielleicht mal die Großeltern besuchen, aber jetzt so im Allgemeinen würde ich schon sagen, dass die Reichweite wirklich Schwachsinn ist, wenn man das als Argument nimmt.
Das, was du gerade gemeint hast mit den Pausen, ist eigentlich wirklich auch ein guter Punkt, weil wenn man solche richtig langen Strecken fährt, sollte man ja eigentlich auch Pausen einlegen, damit eben die Konzentration dann wieder voll da ist. Und in den Pausen kann man halt laden und kann man, keine Ahnung, kleiner Klopause, wird da jetzt nicht so viel geladen, aber wenn man halt eine bisschen längere Pause eben einlegt, dann geht es schon. Und vor allem dann während dem Fahren. Die E-Autos haben ja immer mehr Assistenten und so weiter, wo man quasi ja immer weniger wirklich selbst machen muss. Und dann kann man dann mal einmal halt eine längere Pause einlegen und dann passt es auch.
Ja, genau. Aber ich finde, also noch wichtiger war eigentlich so das Argument, dass die Leute einfach dem Ganzen nicht genug Zeit geben, weil ich finde es halt bei allem einfach so, dass die Leute gleich so kritisieren und halt nicht so aus ihrer Comfortzone raus wollen oder halt mal was Neues ausprobieren, weil sie einfach sagen, ja, wieso? Mein Dieselauto läuft doch, wieso soll ich jetzt über Elektro nachdenken?
Ich glaube, das liegt auch so in der Natur des Menschen einfach, dass der Mensch mag keine Veränderung. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der mag seine gewöhnlichen Abläufe. Wenn sich da irgendwas verändert, das stößt ihm erstmal auf. Und das sieht man ja eigentlich auch an allen möglichen anderen Erfindungen so. Er hat ja auch gemeint, da eben bei damals beim Verbrennungsmotor, als der aufkam, war es eigentlich das Gleiche. Da haben die ganzen Leute so auf ihre Kutschen geschworen und haben gemeint so, ja, das ist Quatsch, das ist Schwachsinn, das wird nichts. Und jetzt allgegenwärtig. Oder auch damals beim Computer war ja auch eine komplette Weltneuheit. Und er hat dann auch erstmal so viel Kritik abbekommen. Und Unglaubwürdigkeit, dass es irgendwie sinnvoll ist, das Teil. Es ist einfach in der Natur des Menschen, glaube ich, verankert, dass man da sich gerne irgendwie umgewöhnt. Sieht man ja jetzt auch wieder eigentlich immer im Bezug auf die Umwelt, dass man da irgendwelche Gewohnheiten ablegt und sich vielleicht ein bisschen neu umstrukturiert vom Leben her, tun sich auch ganz viele schwer mit.
Ja, das stimmt natürlich, aber auch so wegen der Umwelt, also gerade jetzt, ich finde, man merkt es extrem auch bei dieser Ernährungsdebatte, so ob man jetzt vegetarisch leben sollte oder vegan sogar, weil da sagen auch so die meisten Leute oder halt zumindest viele, die ich kenne, so, dass es halt eh nichts bringt und ja, wieso soll ich jetzt als Einzelner, ich kann doch eh nichts verändern und so dieses Gelaber halt, aber im Endeffekt denke ich mir so, ja, aber wenn halt jeder so denkt, ist es ja komplett logisch, dass man halt nichts verändern kann.
Irgendjemand musste halt einfach mal den ersten Schritt gehen und das wollen halt die meisten einfach nicht machen. Aber dann noch ein letzter Punkt, der mich wirklich auch überzeugt hat von dem, was er gesagt hat, dass er gemeint hat, dass das Fahrgefühl bei einem Auto extrem wichtig ist. Und da stimme ich auf jeden Fall komplett zu, weil man verbringt schon viel Zeit im Auto oder halt viele Leute, die eben zur Arbeit fahren oder sonst wohin pendeln, wie auch immer. Oder du hast ja auch gemeint, dass dein Vater sehr viel unterwegs ist im Auto.
Ja, klar, gerade beruflich fährt er halt auch teilweise, keine Ahnung, 800 Kilometer oder so. Und dann natürlich soll Autofahren halt auch einfach dann Spaß machen, wenn man schon so viel Zeit damit verbringt.
Ja, und für viele ist es ja auch nicht einfach nur quasi ein Gebrauchsgegenstand, so ja, ich benutze jetzt das Auto, weil ich muss von A nach B gelangen, sondern für viele ist es ja auch einfach ein Hobby. Und da ist ja auch dann das Fahrgefühl ganz wichtiger Punkt. Um noch ein paar mehr Daten zu haben über die Situation von E-Hybrid- und Verbrennerautos, haben wir dann auch noch eine Umfrage gestartet, wieder in unserem Studentengang. Und da war die erste Frage dann, wer denn von uns so ein Auto hat und dann auch welches Auto es ist, also ob es ein Hybrid-E- oder Verbrennerauto ist. Und da kam dann raus, dass es circa 50-50 ist zwischen kein Auto und ein Verbrennerauto. Und es gab kaum welche, also ich glaube sogar nur einen, der ein E-Auto hatte oder eine, weiß ich jetzt nicht, ist ja anonym. Und es gab überhaupt kein Hybridauto.
Ja, an der Stelle war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass überhaupt so wenige generell ein Auto haben. Also ich hätte da viel mehr erwartet, weil wenn ich mir so meinen Bekanntenkreis, vor allem auch zu Hause anschaue, dann hat eigentlich wirklich so gut wie jeder ein eigenes Auto.
Also ich dagegen war eher fast von einem 50-50 überrascht, dass es so viele Autos sind. Ich hätte eher gedacht, dass es weniger sind. Aber es ist auch eigentlich logisch, dass Hybridautos jetzt keiner hat oder auch E-Autos eher wenige, weil es dann doch eher neuere Fahrzeuge sind und der Anschaffungspreis dann doch noch höher ist. Und als Student hat man ja jetzt nicht so viel Geld, ist man nicht so liquide. Und da kann man sich dann eher noch nur einen alten Verbrenner-Gebrauchtwagen leisten. Und dass da dann der Anteil natürlich größer ist, macht dann schon Sinn.
Ja, und unsere zweite Frage war dann, ob jemand generell jemanden kennt, der zum Beispiel ein Elektro- oder ein Hybridauto fährt. Und der Anteil von E- oder Hybridautos war da wirklich komplett ausgeglichen. Das fanden wir auch sehr krass. Und in der Familie waren es über 3/4, die keins der beiden haben. Im näheren Umfeld war es dagegen knapp die Hälfte. Also haben wir uns ein bisschen gewundert, dass es wirklich so prozentual wirklich genau gleich ist, weil man hätte irgendwie erwartet, dass es mehr Hybridfahrzeuge gibt, weil die ja trotzdem noch ein bisschen gängiger sind als Elektroautos.
Das ist auf jeden Fall richtig. Und was uns noch ein bisschen überrascht hat oder eigentlich negativ aufgefallen ist, wir haben ja erstens gefragt im Kreis der Familie und dann auch so im Kreis des näheren Umfelds, also ob man überhaupt jemanden kennt. Und wenn man dann eben das Umfeld so als Durchschnitt ansieht, schneiden wir in unserem Studiengang mit unseren Familien dann ja schon nochmal deutlich schlechter ab. Und da gibt's auf jeden Fall noch Luft nach oben. Dann haben wir unsere Studienkollegen auch noch gefragt, was für ein Auto sie sich in der Zukunft zulegen würden. Also eben ein Verbrenner, E- oder Hybridauto. Und da hat fast die Hälfte gesagt, dass sie sich einen Verbrenner zulegen würden. Aber sogar über die Hälfte haben gesagt, dass sie sich ein Hybridauto zulegen würden. Und dagegen haben dann die E-Autos mit 15% ziemlich abgestunken. Aber naja.
Ja, aber man muss auch sagen, also ich finde es ziemlich logisch, dass man sich als Student dann eher einen Verbrenner zulegt, gerade weil die meisten ja dann trotzdem zu einem Gebrauchtwagen greifen. Und da ist natürlich trotzdem die günstigste Alternative ein Verbrenner.
Das macht auf jeden Fall Sinn. Mich überrascht aber eher noch, dass das Hybridauto mehr Prozente hat als der Verbrenner und also einen größeren Anteil. Und da frage ich mich dann schon ein bisschen so, was die Gründe dafür sind.
Das war dann auch unsere vierte Frage, nämlich warum hat man sich so entschieden? Und man konnte auch mehrere Gründe angeben und als Ergebnis kam dann dabei raus, dass knapp die Hälfte von uns den Preis, die Reichweite oder ethische Gründe, also zum Beispiel die Umwelt, als Grund angegeben haben. Das sind ja dann auch so die klassischen E-Auto-Kritikpunkte, würde ich mal behaupten. Und das Design zum Beispiel oder die Lebensdauer waren eher weniger relevant. Und da erklärt sich natürlich auch der hohe Anteil an Hybriden, weil es einfach eine Balance zwischen dem Preis, der Reichweite und dem Umweltaspekt bietet.
Ja, okay, das ergibt dann eigentlich schon Sinn. Da frage ich mich jetzt, was würdest du dir eigentlich holen? Also wie hättest du dich da entschieden bei der Frage?
Also ich habe ja schon ein Auto und deswegen, also ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Auto, das ist ein Verbrenner. Und wenn ich mir jetzt aber ein neues holen müsste, würde ich wahrscheinlich auch an einem Hybrid bisschen überlegen so. Aber ein Elektrofahrzeug würde ich mir persönlich, glaube ich, jetzt nicht holen, weil ich einfach dann einen größeren Akku bräuchte, der ja auch teurer wäre, weil ich halt jedes Wochenende 300 Kilometer jetzt fahren muss mit einem Pendeln und dann wäre das halt trotzdem, weiß nicht, könnte ich mir wahrscheinlich auch einfach nicht leisten.
Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn und es ist bei mir dann sogar eigentlich ähnlich. Also ich würde auch zwischen Verbrenner und Hybrid so überlegen, aber wahrscheinlich dann doch eher zu einem Hybriden greifen, weil auch eigentlich ähnlich wie bei dir, E-Auto ist noch nicht so ganz das Wahre für mich persönlich und auch mit der fehlenden Infrastruktur teilweise ist dann noch ein bisschen zu unflexibel bzw. zu unsicher, aber dann im Gegensatz dazu hat halt ein Hybrid meiner Meinung nach eigentlich nur Vorteile gegenüber einem Verbrenner. Das einzige Argument wäre halt die Anschaffungspreise, die wahrscheinlich ein bisschen höher sind, aber sollte dann eigentlich auch inzwischen fit gehen. Jetzt fragt man sich natürlich als Verbraucher, wenn man überlegt, sich ein Auto zuzulegen, was für Vor- und Nachteile hat es jetzt, ein E-Auto zu kaufen oder halt dagegen ein Verbrennungsmotorauto. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen Gedanken gemacht über die Vor- und Nachteile und reden da jetzt ein bisschen drüber. Der erste Vorteil ist auf jeden Fall logischerweise in Bezug auf die Umweltbilanz, nämlich die E-Autos sind lokal emissionsfrei. Das heißt, bei der Fahrt werden keine direkten Emissionen erzeugt.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass bei der Stromproduktion eben schon CO2-Emissionen und Schadstoffe produziert werden. Und auch wenn man den Lebenszyklus einfach mal analysiert, dann sieht man ja auch, dass die CO2-Emissionen bei der Produktion deutlich größer sind als bei Verbrennermotoren.
Das stimmt, aber auf Langzeit wird es ausgeglichen durch den Fahrbetrieb von Elektroautos, nämlich dieser CO2-Nachteil, der beim Kauf quasi entsteht. Der wird aber einer Fahrleistung von ca. 50 bis 100.000 Kilometer ausgeglichen und danach ist man quasi immer nur noch im Plus. Jetzt zu dem wohl am meisten kritisierten Thema, nämlich die Reichweite. Die ist natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig. Zum einen die Nutzung, die Außentemperatur, aber auch das individuelle Fahrverhalten.
Ja, genau. Und deswegen machen sich ja auch viele Gedanken darüber, weil natürlich es ist ein Fakt, dass in sehr kalten oder warmen Monaten mit Einbußen zu rechnen ist.
Das stimmt, aber immer mehr E-Autos auf dem Markt haben eine reale Reichweite von bis zu 400 Kilometern und eine Schnellladefunktion von bis zu 350 Kilowatt. Das heißt, es wird immer entspannter, längere Strecken zu bewältigen. Und da muss man sich auch ehrlich gesagt mal eingestehen, wie oft macht man dann wirklich solche langen Strecken und fährt nicht einfach eine Kurzstrecke, wo dann natürlich auch der Akku vom oder die Reichweite vom E-Auto absolut genügend ist.
Ein weiterer sehr abschreckender Punkt für viele Menschen ist natürlich auch der Preis. Denn wenn man sich die alleinigen Bruttopreise von Elektrofahrzeugen anschaut, dann sind die auch oft viel teurer und schrecken deswegen auch einfach vom Kauf ab.
Das stimmt natürlich, aber da muss man dann auch schon die gesamten Kosten beachten. Und da kommen dann ja noch Steuern dazu, Versicherungen, Unterhaltskosten, Energiekosten. Und da kommt man auf Langzeit schon mit Elektroautos billiger bei rum. Aber was noch dazu kommt, es gibt ja den Umweltbonus auch noch vom Staat. Der liegt derzeit bei 6.000 Euro bei E-Autos und bei Hybridautos bis zu 6.750.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder, aber ich habe auch gelesen, dass sich das Ganze ab 2023 ändern soll. Nämlich werden dann nur noch Fahrzeuge mit nachweislich positivem Klimaschutzeffekt gefördert, also nur noch Batterie- und Brennstoffzellenbetriebene Fahrzeuge. Und statt den 6.000 Euro, die du genannt hast, gibt es dann eben nur noch 4.500 Euro drauf bei einem Kaufpreis, also netto bis 40.000 Euro. Und Hybride zum Beispiel werden ja dann auch gar nicht mehr gefördert. Und Basti, was sagst du denn zur Ladeinfrastruktur? Weil der Vorbereitungs- und Planungsaufwand ist natürlich derzeit noch recht hoch und die Nutzung für viele Menschen auch ungewohnt.
Das stimmt, aber da wurde in den letzten Jahren echt viel Geld investiert, vor allem auch in die Schnellladestruktur. Und das deutsche E-Auto-Ladenetz besteht jetzt Stand Juli 2022 aus 54.000 normalen und 10.000 Schnellladesäulen. Und ich denke mal, das wird auch immer besser werden und man wird sich auch dran gewöhnen. Man musste sich auch, nachdem man einen Führerschein hatte, dann auch erstmal an die normale Tankstelle gewöhnen. Also gehört einfach dazu, aber wird schon.
Was neben der Reichweite auch noch ein sehr großer Kritikpunkt ist, ist der Akku, weil prinzipiell, also ich meine, natürlich ist ein gewisser Verschleiß bei allen elektrochemischen Energiespeichern normal, aber da sind eben auch sehr viele Menschen dementsprechend skeptisch.
Das stimmt, ist auch berechtigt, aber wie du schon gesagt hast, ist dieser Verlust an Speicherkapazität eben normal. Kann man nicht verhindern bei den Lithium-Ionen-Akkus, ist auch eins der größten Probleme von denen eben. Aber die Lebensdauer hängt von den Ladezyklen ab. Heißt, umso größer der Akku, umso seltener muss man aufladen und umso länger hält der Akku. Also umso eine längere Lebensdauer hat man.
Ja, aber die Antriebsbatterien sind ja auch sehr, sehr teuer. Also was macht man dann überhaupt damit und kann man die überhaupt recyceln?
Also Batterien oder die Akkus dann, die zählen als Sondermüll, aber man kann die Lithium-Ionen-Akkus recyceln, das geht inzwischen. Jetzt noch in Bezug auf die Rohstoffe. Der E-Auto-Akku basiert ja hauptsächlich auf Lithium, ist ja ein Lithium-Ionen-Akku. Und da wird ja auch oft eben kritisiert, dass es eine endliche Ressource ist und dass es früher oder später Probleme geben wird. Dagegen steht aber jetzt eine Studie des Öko-Instituts, die besagt, dass die Lithium-Vorkommen auf der Erde deutlich größer sind als der Bedarf von Lithium.
Ja, aber eigentlich könnte es ja auch zu Engpässen kommen, wenn man zum Beispiel die Förderstandpunkte nicht rechtzeitig erschließt. Und außerdem führt ja die Förderung auch zu gewissen Umwelt- und Sozialproblemen. Also ist ja oft mit einem sehr hohen Energiebedarf in Verbindung zu bringen. Und außerdem könnten ja auch saure Grubenwässer entstehen. Und was für mich auch ein entscheidender Punkt ist, sind die schlechten Arbeitsbedingungen und die zum Beispiel die Kinderarbeit in Kongo auch.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also die Lithiumförderung ist auf jeden Fall nicht ohne Nachteile oder Probleme. Und es ist ein sehr großes Problem, vor allem mit der Kinderarbeit, was du angesprochen hast. Da müssen die Regierungen und Automobilhersteller auf jeden Fall noch besser drauf achten.
Ja, okay. Also du hast natürlich mit vielen Punkten auch recht, aber meine letzte Frage bezieht sich jetzt noch auf die Ladedauer, weil ganz ehrlich, also es dauert natürlich deutlich länger, als ganz normales Tanken. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Urlaub fahren möchte oder so, dann denke ich mir so, was macht man dann eine Stunde an der Autobahn?
Das stimmt natürlich. Also die Geschwindigkeit vom Tanken wird man wahrscheinlich nie schlagen können. Aber es hängt trotzdem von der Stromquelle, dem Kabel und dem Gerät ab, wie lange es eben dauert zu laden. Natürlich eine Haushaltssteckdose, die bringt nur 2,3 Kilowatt Strom. Da dauert es schon sehr lange, dann so ein Auto zu laden. An den Standard-Ladesäulen mit ca. 22 Kilowatt geht es dann schon deutlich schneller. Und vor allem dann an den Schnellladesäulen mit 150 bis 300 Kilowatt geht es dann wirklich schon sehr schnell. Und außerdem muss man ja nicht nebendran stehen und warten, sondern man kann ja auch etwas anderes machen. Zum Beispiel, wenn man irgendwo in der Stadt lädt, kann man ja irgendwelche Erledigungen in der Stadt machen. Wenn man daheim lädt, kann man sowieso einfach irgendwas daheim machen, logisch. Und auch wenn man unterwegs ist, wie du gerade gemeint hast, es gibt ja inzwischen immer krassere Bordmedien. Also man kann ja in den meisten E-Autos dann schon irgendwie Netflix schauen oder sowas, irgendwelche Serien streamen oder teils auch irgendwie eine Playstation oder sowas sogar anschließen und dann zocken. Also da kann man sich auf jeden Fall schon bespaßen irgendwie.
Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen über die allgemeinen Vor- und Nachteile unterhalten, aber die gelten natürlich überall. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie denn die Situation in Würzburg aussieht. Und aktuell ist es eben so, es gibt 49 Standorte für Ladesäulen in Würzburg mit 150 Ladepunkten. Und dementsprechend haben wir uns auch mal die Ladepreise rund um Würzburg angeschaut, von den von der WVV betriebenen Ladestationen. Und es ist da eben so, fürs normale Laden zahlt man 44 Cent pro Kilowattstunde und fürs Schnellladen 55 Cent pro Kilowattstunde. Außer natürlich, man ist WVV-Energiekunde, da ist das Ganze ein bisschen billiger. Und ich habe auch irgendwas gelesen von einer Blockiergebühr, Basti. Weißt du denn, was das ist?
Ja, weiß ich. Da habe ich nachrecherchiert. Diese Blockiergebühren, die werden von den Ladesäulanbietern erhoben. Und diese Ladesäulanbieter machen eben im Vorhinein Annahmen darüber, wie lange man wohl an dieser Ladesäule braucht, um ein E-Auto durchschnittlich vollzuladen. Und wenn man diesen Durchschnitt eben zu stark überschreitet und zu lange an der Ladesäule hängt, dann kommen eben diese Blockiergebühren auf einen zu. Und die müssten, wenn ich mich richtig erinnere, 25 Cent pro Minute sein im WVV-Gebiet, stimmt es?
Ja, genau.
Und es ist eben deswegen, weil diese Ladesäulen sollen ja möglichst vielen Leuten zur Verfügung stehen. Und es ist natürlich dann kacke, wenn da ewig lang einer steht, obwohl er eigentlich fertig geladen hat und einfach komplett den Standpunkt blockiert. Und deswegen haben sie da eben diese Gebühr eingeführt, aber wurde auch so gesehen primär eingeführt wegen dem Ladesäulenmangel.
Ja, das ist mir aber auch schon aufgefallen. Also diese Blockiergebühr erscheint mir wirklich sehr sinnvoll zu sein, weil meine Familie ist auch schon eben so öfter passiert, dass man halt das Auto hier laden wollte in der Stadt und dann standen einfach andere Autos da ewig oder es haben sich halt Leute hingestellt, die einfach zu faul waren, sich einen normalen Parkplatz zu suchen und dementsprechend finde ich das schon gut, aber die Situation soll sich auch nochmal ein bisschen ändern, dass man halt noch mehr Ladepunkte anschaffen möchte, also bis Ende 2023 zum Beispiel soll es über 100 Ladepunkte geben in Würzburg und im Umland, davon 38 Schnellladepunkte und 64 normale Ladestationen und bis 2030 soll es sogar 300 öffentliche Ladestationen für Elektroautos in der Stadt geben, also es wäre natürlich schon super, wenn es klappen würde.
Das stimmt. Da wünsche ich euch auf jeden Fall auch viel Glück als E-Auto-Besitzer. Und wir haben ja eben schon gesagt, dass es 49 Standorte aktuell gibt, also Ladesäulenstandorte. Und einer dieser Standorte befindet sich beim IKEA hier bei Würzburg. Und da gibt es auch zwei Ladesäulen. Und da waren Elena und Cassandra letzte Woche und haben noch ein paar Vor-Ort-Aufnahmen für den Podcast getätigt. Und da schalten wir jetzt mal hin.
Für die heutige Folge haben wir uns als Hotspot IKEA ausgesucht und da sind wir jetzt auch für euch mal hingefahren. Das passt ja gerade vielleicht vor allem für die Leute, die noch mitten im Umzug stecken wegen dem Studium. Dort kann man nämlich, während man am Shoppen oder auch Essen ist, sein Elektroauto an einer Elektroladesäule laden. Und dazu erzählt euch Cassandra jetzt nochmal mehr.
Genau, seit 2019 gibt es bei IKEA die Möglichkeit, sein E-Auto zu laden. Am Anfang gab es diese bei 53 von ihren Einrichtungshäusern mit insgesamt 113 Ladesäulen. Und damals hat IKEA die Angaben gemacht, dass bei voller Auslastung dieser Ladesäulen pro Monat über 45.000 Elektroautos geladen werden können. Und ausgehend davon, dass jedes Fahrzeug mit diesem Strom 100 Kilometer zurücklegt, bedeutet das eine Strecke von 4,5 Millionen Kilometern. Im Vergleich zu 45.000 konventioneller Mittelklassewagen auf derselben Strecke heißt das im Monat eine CO2-Einsparnis von rund 520 Tonnen. Inzwischen haben 54 der IKEA-Filialen in Deutschland insgesamt 220 20 Ladesäulen mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung. Dort kann man kostenlos und ohne Registrierung während der Öffnungszeiten von IKEA sein Auto mit 100% Ökostrom laden, da viele IKEA-Filialen Photovoltaikanlagen auf dem Dach haben. Und die Ladedauer ist erstmal auf 90 Minuten beschränkt, aber man kann den Ladevorgang neu starten. In der Regel befinden sich die Stromtankstellen direkt vor den Einrichtungshäusern, in unmittelbarer Nähe zum Eingang und den Familienparkplätzen. Jetzt aber noch zum Standort IKEA Würzburg direkt. Hier gibt es zwei Ladesäulen mit verschiedensten Arten von Steckern und die maximale Ladeleistung ist hier auch bis zu 22 Kilowatt.
Außerdem haben wir uns IKEA als Hotspot ausgesucht, da es nämlich verschiedene Nachhaltigkeitsziele bis 2030 erreichen möchte. Unter anderem, dass die Produkte ausschließlich aus erneuerbaren und recycelten Materialien hergestellt werden. Aber auch, dass IKEA klimapositiv wird. Das bedeutet, dass mehr Treibhausemissionen reduziert werden, als in der Wertschöpfungskette ausgestoßen werden. Was aber auch noch sehr gut für die Umwelt ist, ist, dass bis 2025 IKEA für eine emissionsfreie Lieferung nach Hause sorgt. Jetzt kommen wir zur 5-Euro-Challenge. Hier gibt es auf jeden Fall einen klaren Vorteil für die Vegetarier unter euch. Denn ihr könnt 5-mal für jeweils 1 Euro einen Veggie-Hotdog kaufen oder auch 5-mal für jeweils 1 Euro ein veganes Erdbeersoft-Eis. Die Leute, die Fleisch essen, bekommen dafür leider nur 3 Hotdogs, die jeweils 1,50 Euro kosten.
Ja, und ich würde sagen, da holen wir uns jetzt gleich mal einen Hotdog, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Wir haben ja jetzt schon ganz viele Informationen über das Thema E-Auto und Hybridauto gesammelt und da fragt man sich natürlich, was bringt die Zukunft, welche Entwicklungen, Erfindungen wird es geben und haben diesbezüglich etwas recherchiert. Und allgemein kann man sagen, man ist optimistisch, was die Verkaufszahlen von E-Autos angeht, aber man sieht auch einige Problematiken. Nämlich zum einen natürlich brandaktuell der Ukraine-Krieg, dieser hat auch direkt mehrere Auswirkungen. Zum einen nämlich hat er Lieferengpässe als auch Ressourcenknappheiten hervorgerufen. Zum anderen sind aber die Preise von Kobalt, Lithium, Nickel in die Höhe geschossen. Und zum Vergleich, die Lithiumpreise waren im Mai 2022 7-mal so hoch wie noch zu Beginn des Jahres 2021.
Boah, das ist ja mega krass. Also 7-mal so hoch, da kannst du ja auch wirklich nicht mehr von Inflation sprechen.
Nee, kann man wirklich nicht mehr. Aber ist halt logisch bei Krieg, der wird eigentlich immer irgendwas teurer. Und es ist auch nicht der einzige Faktor eben, nämlich außerdem ist Russland nochmals beteiligt daran, nämlich die stellen 20% des weltweiten Nickelbedarfs, haben also noch mehr Auswirkungen auf die Preise, auch auf die Nickelpreise, als ohnehin schon durch den Krieg. Und wenn die Preise weiterhin so weit oben bleiben würden, wären Lithium-Ionen-Akkus, also der absolute Standard an Batterien, oder genauer gesagt Akkus, rund 15% teurer. Und man könnte jetzt natürlich denken, 15% ist nicht so viel, aber bei den Preisen der E-Auto-Batterien wirkt es sich schon sehr stark aus, weil die dann schon sehr teuer sind und dann sind 15% natürlich auch nicht mehr so wenig. Ein weiteres Problem liegt darin, dass die Nachfrage immer weiter steigt, wobei aber keine neuen strukturellen Investitionen getätigt werden. Und bis dato ist die Lieferkette sehr stark in China konzentriert. Dort werden nämlich 3/4 aller Lithium-Ionen-Akkus hergestellt. Aber gleichzeitig werden in der EU 1/4 aller Elektrofahrzeuge produziert und sind dabei kaum an der Lieferkette beteiligt. Und da kann man sich natürlich schon denken, was ergibt sich da für ein Problem? Nämlich genau, wieder mal eine wirtschaftliche Abhängigkeit.
Ja, das hat man ja jetzt auch übelst beim Ukraine-Krieg schon gemerkt, was das für verheerende Auswirkungen haben kann, wenn man sich einfach von anderen Ländern so abhängig macht. Und das sehe ich auch wirklich als Problem so für die Zukunft.
Ja, das ist auf jeden Fall wirklich ein großes Problem, vor allem für Deutschland. Wir haben ja eh schon wirklich genug wirtschaftliche Abhängigkeiten und müssen jetzt uns eher mal darauf konzentrieren, dass wir weniger haben und nicht noch mehr dazukommen. Apropos, was noch so auf uns zukommt in der Zukunft. Eine Innovation der E-Autos wollen wir euch noch vorstellen, nämlich das Solarauto. Und der Name erklärt es eigentlich schon. Diese Autos haben Solarzellen an der Karosserie installiert und es gibt auch schon einige Automarken wie Hyundai, Genesis oder Toyota, die optional die Möglichkeit anbieten, solche Solardächer zu installieren, welche aber nur einen minimalen Effizienzbeitrag beisteuern und wirklich durchsetzen tut sich das nicht. Aber dagegen gibt es auch einige Startups, die ein Auto komplett der Idee nach designen und die Fahrt nur mit selbstproduzierten Strom ermöglichen wollen. Und da stellen wir euch jetzt 3 Stück mal vor.
Beginnen möchten wir mit dem Aptera aus Kalifornien. Das sieht wirklich aus wie ein Jet. Also ich habe es echt nicht gepackt am Anfang. Warte mal, Basti, ich zeig dir mal ein Foto.
Okay. Ich finde nicht mal, dass es aussieht wie ein Jet. Irgendwie eher wie so ein Batmobil. Also, ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie aerodynamisch ist, aber ich denke mal, die werden sich schon was dabei gedacht haben.
Ja, es ist nämlich tatsächlich mega krass. Also das Auto ist mit Solarzellen übers Dach bis zum Heck ausgestattet und sogar die Armatur und die Windschutzscheibe sind mit Solarzellen voll. Also es gibt auch ein sogenanntes Never Charge Solar Package und da kann man eben bis zu 60 Kilometer am Tag extra nochmal fahren mit Sonnenenergie. Und außerdem gibt es auch noch einen weiteren Pluspunkt, nämlich die Effizienz. Also das Auto hat ein sehr geringes Gewicht. Das wiegt nur knapp eine Tonne mit einem 100 Kilowattstunden Akku und zum Vergleich der Audi e-tron mit dem gleichen Akku wiegt einfach fast doppelt so viel. Also das ist ja auch echt, also ich meine, eine Tonne ist jetzt nicht so wenig. Und außerdem hat es natürlich eine ganz außergewöhnliche Aerodynamik. Und das alles soll eben eine Reichweite bis zu 1600 Kilometer ermöglichen. Und durch die Jet-ähnliche Form wird das Ganze natürlich auch nochmal begünstigt, da man nämlich einen sehr geringen Luftwiderstand hat. Ja, dann kommen wir mal zum Preis von dem Ganzen. Also mit einem 25 Kilowattstunden Akku mit bis zu 400 Kilometer Reichweite, mit einem Dach mit Solarzellen und Frontantrieb kostet das Ganze $25.000. Und wenn man dann auch noch Allrad möchte und eben auch auf der Heckklappe Solarzellen und den größeren Akku mit 100 Kilowattstunden, dann kostet das Ganze $50.000.
Neben dem Aptera aus Kalifornien haben wir jetzt noch den Lightyear Zero aus den Niederlanden. Und der ist sehr stromlinienförmig designt und besteht aus der sehr leichten, aber teuren Kohlefaser. Und das Design muss man mögen, ist wie gesagt sehr stromlinienförmig und futuristisch. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Aber ich zeig dir mal ein Bild, Anna, wie findest du es?
Ja, das sieht einfach aus wie der scheiß Schlüsselanhänger, den man bei Mercedes immer dazu bekommt. Also ich finde es echt, ehrlich gesagt, unnormal hässlich. Ich würde es jetzt nicht fahren, aber jeder, wie er mag.
Huch, das ist ja schon eine sehr extreme Meinung. Aber naja, Schönheit liegt eben im Auge des Betrachters. Aber der ist schon eine sehr krasse Kiste, nämlich der ist mit insgesamt 5 Quadratmeter Solarzellen bedeckt und hat 4 Elektromotoren, also bei jedem Rad eine, und eine 60 Kilowattstunden Batterie. Und laut Hersteller sollen die Solarzellen pro Tag durchschnittlich 70 Kilometer Reichweite produzieren, also noch mehr als vom Aptera gerade eben, und insgesamt eine Reichweite von 625 Kilometer erreichen. Und bei den tollen Zahlen kann man sich ja schon denken, dass der Bolide nicht allzu günstig wird. Und das ist er auf keinen Fall. Er fängt nämlich bei unglaublichen 250.000 Euro an. Und das muss man sich erstmal leisten können. Aber es wird sich schon zeigen, wie der sich verkauft, wie schnell nämlich die 946 Modelle, die lediglich gebaut werden, ausverkauft sind. Die Produktion startet schon diesen Herbst.
Unser nächstes Beispiel ist dann von Sono Motors aus dem wunderschönen München. Das Auto heißt Sion und es hat eine matte Polymer-Außenbeschichtung und Teile der Armatur sind aus recyceltem Plastik. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, zeige ich dir erstmal noch ein Foto.
Ah, der sieht ja vergleichsweise zu den anderen gerade ziemlich langweilig aus. Sieht einfach aus wie so ein kleiner Familienvan. Aber okay, was ist das? Also irgendwie im Armaturenbrett sieht's komisch aus. Was ist denn das Grüne da?
Ja, das hat ein sehr auffälliges Belüftungssystem, das Fahrzeug. Da filtert nämlich grünes Moos die Luft. Also das fand ich auch echt crazy, aber irgendwie auch ja cool. Und das Fahrzeug lädt sich außerdem auch noch selbstständig auf. Und lässt auch andere Leute daran teilhaben, weil es sich nämlich teilen lässt durch eine App. Also es funktioniert sozusagen als mobile Stromquelle. Und alle Solarpaneele zusammen haben 1200 Watt. Also könnte man quasi 245 Kilometer pro Woche durch die Sonne fahren. Und es gibt eben auch noch eine App für privates Carsharing. Der Sion kann nämlich Strom an andere Geräte oder Fahrzeuge abgeben, wie gesagt, über den ganz normalen Haushaltsstecker mit bis zu 11 Kilowatt. Und insgesamt hat er einen 54 Kilowattstunde Akku, also aus Lithium, Eisen und Phosphat und 305 Kilometer Reichweite dazu. Und natürlich kommen noch die Solarenergie-Reichweite noch obendrauf. Also ist auch eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Und das Auto hat auch bereits über 20.000 Vorbestellungen und der Preis liegt knapp unter 30.000 Euro. Also es ist auch vergleichsweise ziemlich billig, würde ich sagen.
Aus den vorgebrachten Beispielen kann man auf jeden Fall so das Fazit ziehen, dass die derzeitige Batterietechnologie auf jeden Fall das Hauptproblem der E-Autos derzeit ist. Weil einfach diese Lithium-Ionen-Akku mit der begrenzten Lebensdauer und auch mit dem Lithium hinten dran ist halt einfach nicht ganz unproblematisch. Und außerdem ist die Elektrifizierung der Autos nur der erste Schritt. Danach muss man eben halt überlegen, so ja, woher bekommt man den Strom? Eben jetzt wie bei den Solarautos am besten einfach selbst produziert. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee richtig, richtig cool. Und jetzt auch bei dem letzten Beispiel 250 Kilometer pro Woche. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen größeren Ausflug macht, fährt man ja eigentlich gar nicht so viel mehr. Und dann einfach komplett nur durch die Sonne diese Strecke zu bewältigen, das ist halt eigentlich schon sehr geil. Die Aerodynamik muss jetzt nämlich beim Design so im Fokus stehen, dass der Energieverbrauch möglichst minimiert wird und somit auch dann die Reichweite maximiert wird.
Neben den Solarautos gibt es auch noch eine ganz andere Richtung an Innovation, und zwar synthetische Kraftstoffe. Und ihr wisst ja bestimmt alle, mit dem Pariser Klimaabkommen hat man sich eben auf neue Klimaschutzziele verständigt, und eins davon besagt eben, dass regenerative Energien fossile Energien ersetzen sollen, und das Ganze soll möglichst bis zum Zeitpunkt 2050 geschehen.
Also du hast es gerade gemeint mit synthetische Kraftstoffe und regenerative Energien. Was genau heißt denn das jetzt eigentlich? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ursprünglich hat man geforscht mit nachwachsenden Rohstoffen, also zum Beispiel mit Mais oder Raps oder Weizen, whatever, und hat eben damit versucht, Kraftstoffe zu erzeugen. Aber man hat sehr schnell gemerkt, dass das verschiedene Umweltprobleme als Folge hat. Und es gab auch noch weitere wenig erfolgreiche Versuche mit Abfall oder Reststoffen oder auch mit Algen. Und nun ist man eben zu einem Schluss gekommen, dass es vielleicht ganz smart wäre, Wasserstoff als Grundprodukt zu benutzen. Es hat nämlich einen entscheidenden Vorteil, dass es in der Natur nahezu unendlich vorhanden ist und außerdem auch noch klimaneutral hergestellt werden kann. Wasserstoff wird nämlich freigesetzt per Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von regenerativem Strom. Und deswegen spricht man eben auch von E-Fuels.
Aber es gibt auch ein bisschen Kritik an der ganzen Sache, denn man hat nämlich einen sehr hohen Wirkungsverlust von der Energie bei der Herstellung. Denn im Endeffekt bleiben nur 10-15% der Ausgangsenergie übrig. Beim Elektroauto sind es zum Beispiel 70-80%, die ankommen. Außerdem ist die Erzeugung sehr stark schwankend und man benötigt natürlich auch erhebliche Kapazitäten von Strom.
Und auch zum Beispiel Porsche, was sich ja safe allen was sagt, forscht eben auch schon daran.
Boah, jetzt wo du es sagst, habe ich da glaube ich schon mal was drüber gelesen. Ist es nicht so, dass sie das schon im Motorsport irgendwie benutzen, hauptsächlich oder sogar nur?
Ja, voll. Die benutzen synthetischen Sprit aus Zuckerrübenresten im Moment. Und die arbeiten aber auch daran, das im ganz großen Stil eben für normale Fahrzeuge auch herzustellen.
So, das waren ja jetzt gegen Ende nochmal ganz viele interessante Infos. Langt aber jetzt auch. Ich denke mal, da ist jetzt jeder gut bedient. Aber noch eine letzte Anmerkung zu den Solarautos. Wir haben ja ganz viel über die Optik gesprochen und auch uns gegenseitig die Bilder gezeigt von den Solarautos. Die könnt ihr aber ja natürlich nicht sehen, weil wir sind ja kein Videopodcast. Aber wir wollen euch das natürlich nicht vorenthalten und haben deswegen die Fotos in unserer Instagram-Story hochgeladen und auch noch eine Abstimmung erstellt, wo ihr abstimmen könnt, welches ihr davon am besten findet.
Und an dieser Stelle dann vielen Dank fürs Zuhören, und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Da geht es dann wieder um anderes Verkehrsmittel.
Ciao. Ciao.